Das ist Al Dente Entertainment.
Ich glaube, das ist was Gutes, wenn man Kritik nicht zu persönlich nimmt, sondern einfach draus lernt, dass du sozusagen ein lernendes System wirst.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Annette Weber, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Und heute ist bei uns zu Gast niemand anders als die Voice of Fashion, wie sie ganz bescheiden genannt wird. Die ehemalige Chefredakteurin der InStyle, eine Modejournalistin, Bloggerin, Influencerin, Journalistin, ach, weiß der Geier was noch alles. Herzlich willkommen, Annette Weber.
Vielen Dank, lieber Peter. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Annette, warum Mode? Warum ist das das Thema, das dich dein Leben lang geprägt hat?
Ja, das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, ehrlicherweise. Mode ist natürlich eine Sache, die das ganze Leben prägt, weil Design talks. Die Kleidung ist ja dein erstes Aushängeschild. Als erstes sehen die Leute vielleicht deine Physiognomie, dann sehen sie dein Gesicht, aber dann ist die größte Visitenkarte, die du hast, deine Kleidung. Mit deiner Kleidung kannst du zeigen, wer du bist. Und diese Codes haben mich immer interessiert, also dieser Subtext von Kleidung und was man, Kleider machen Leute und was man mit Kleidern eben auch alles aus sich machen kann.
Gab es da ein Event oder gab es ein Ereignis, besser gesagt, wo du dich, dass du dich zurückerinnern kannst und du sagst, das war der Schlüssel, das war der Schlüsselmoment?
Das war die Dodo, das war die Freundin, Hockeykollegin von meiner Mannschaftskollegin, von meiner Mutter, und die stand bei uns in der Küche und hatte eine Jeans von Levis, damals die Sensation, und von Cajarel ein Twinset, das war die Obersensation. Und ich wusste, es war eine Röhrenjeans, und ich wusste, genau das will ich auch. Und dann habe ich meine Mutter so lang gelöchert, bis uns die Dodo dieses Twinset weitergegeben hat und bis ich eben auch diese Röhrenjeans hatte. Ich war damals 15 und dann war es um mich geschehen.
Also Dodo war die ausschlaggebende Person, ohne
die
es
Dodo,
zu wissen.
Die war so schick. Das war die bestaussehendste Speyerin. Ich komme aus Speyer, aus einer kleinen Stadt. Und die ist immer zum Shoppen nach Frankfurt gefahren. Und das erschien mir natürlich als die große, weite Welt Frankfurt. Mein Gott, die Goethestraße, ja. Und dann musste ich da natürlich auch immer hinfahren. Null Geld, ja. Aber man war halt, man war dabei und konnte mitreden. War auch mal ganz wichtig.
Für viele Jahre warst du ja die Chefredakteurin der InStyle.
Ja.
InStyle, das ist schon, das, wie sagt man, das führende Organ der deutschen Modezeitschriften. Was macht denn eine Chefredakteurin? Wie schaut so ein Job eigentlich aus?
Chefredakteurin ist der schönste Beruf der Welt. Und ich kann allen jungen Frauen, die uns jetzt vielleicht zuhören, nur empfehlen: Eine wird die nächste Anna Wintour. Ihr Lieben, gebt Gas, weil es ist der schönste Job der Welt. So, ja, was macht eine Chefredakteurin? eine Chefredakteurin bestimmt natürlich die Leitlinien vom Heft. Sie guckt, dass die Texte gut aussehen. Sie guckt, dass die Mode passt. Ich wollte ehrlicherweise nie Chefredakteurin werden. Ich dachte mir einfach nur, ich will die Geschichten machen, die ich gerne erzählen will. Also ich war erst bei der L lange Zeit und da hatte ich meistens immer irgendwelche Textchefs oder Modechefs, die mir so Vorschriften gemacht haben und mir reingeredet haben. Und jedes Mal, wenn meine Texte umgeschrieben waren, habe ich mit Kündigung gedroht und dachte mir so, ich möchte einmal in meinem Leben nicht mehr haben, dass mir Leute reinreden, sondern dass ich es selber machen kann. Und deswegen bin ich, glaube ich, Chefredakteurin geworden, weil mir dann keiner mehr reinreden konnte und weil ich die totalen kreativen Freiheiten hatte. Und ich habe auch ein wahnsinnig gutes Team gehabt. Die haben bei mir alle als Praktikanten angefangen. Es wollte ja, am Anfang wollte ja keiner zu uns kommen. Das war ein neues Konzept. Und da dachte jeder, mein Gott, Legeware und Mode an Stars, was ist das denn schon? Quatsch ist das, ja. Und dann musste ich halt das nehmen, was ich bekommen habe. Und dann dachte ich mir, hole ich mir jetzt lauter junge Leute. Und das war auch richtig, war selber nur jung. Aber das war dann ein gutes Team. Und die waren super kreativ und auch witzig. Und zusammen mit diesen vielen jungen Frauen, es waren ja vor allem Frauen, haben wir einfach was ganz Großes auf die Beine gestellt. Und das ist halt einfach toll, wenn du so, sagen wir mal, nach Paris fährst und dann siehst du, oh, da geht gerade was Neues los. Und dann rufst du die nachts an und sagst, hey, ihr bucht euch sofort Tickets und seid morgen alle hier in Paris. Ihr guckt euch das an und dann machen wir eine geile Story draus. Und so ist es dann auch gekommen. Und das ist halt einfach das Tolle als Chefredakteurin.
Die Anna Wintour hattest du gerade schon genannt. Vielleicht kennt sie nicht jeder. Das ist die ikonisch berühmte Chefin der amerikanischen Vogue. Wenn ich irgendeinen Blödsinn rede, musst du mich immer korrigieren. Nein, aber die kenne sogar ich. Das ist schon mal ein gutes Kennzeichen. Die so ikonisch und berühmt ist, dass ihr im Prinzip ein ganzer Hollywood-Film gewidmet wurde mit Ein Teufel trägt Prada. Und die gilt ja gemeinhin als so eine, ja, schon eine, die so die Haare auf den Zähnen hat, die knallhart ist und die wirklich zeigt, wo es lang geht und die im Prinzip gleich mal die ganze Modewelt dirigiert hat. Wenn du dich mit ihr verglichen hast oder du hast sicherlich auch mal über sie nachgedacht, war sie eher ein Vorbild oder war sie eine, wo du gesagt hast, so möchte ich auf keinen Fall sein?
Nein, Anna Wintour war sehr lange Jahre mein journalistisches Vorbild, weil da hat jeder Text hat gesessen, jede Modestrecke hat gesessen. Natürlich hatten die auch ein anderes Reservoir an Fotografen, die wir nicht bekommen haben. Weißt du, die InStyle galt jetzt nie als die Modebibel, sondern das war eher so ein bisschen kommerziell. Wir mussten uns die guten Fotografen hart erarbeiten. Aber ich habe lange Jahre sehr auf Anna Wintour hochgeschaut und fand sie immer ganz toll. Sie hat es geschafft, auch junge Talente ans Heft zu binden. Sie hat auch junge Talente, also Modeschöpfer entdeckt und gefördert. Das fand ich immer ganz toll. Sie hat mit den CFDA Awards eine New Yorker Konkurrenz zu den Oscars erschaffen. Also hat auch früh erkannt, dass Events das neue Ding sind, dass der Red Carpet das neue Ding ist und hat es aber auf Vogue-Art und Weise umgesetzt. Aber warum spreche ich im Präteritum? Weil ich finde, dass Anna Wintour leider, mir ist Anna Wintour ein bisschen zu politisch geworden. Und das ist jetzt komplett uninteressant wahrscheinlich für alle, aber bei mir war es aus, als die Stormy Daniels, das war die Geliebte vom Trump, ein Pornostar, von Annie Leibovitz fotografieren ließ in Donna Karen und in Tiffany Schmuck, wo ich so dachte, hey, man muss jetzt die Frau nicht toller machen, als sie ist, ja. Und das hat mich dann so ein bisschen gestört. Und ich finde, für mich ist eine Modezeitschrift etwas, wo ich mich entspannen möchte. Und Anna Wintour hat es dann leider so ein bisschen verlassen. Mir war es dann zu anstrengend, die Vogue zu konsumieren. Weil wenn ich ständig, vor allen Dingen bei der britischen war es dann der Fall, darauf aufmerksam gemacht werde, wie schlecht es ist zu konsumieren und dass ich mich eigentlich genieren soll, weil ich jetzt hier so teure Sachen mir vielleicht kaufen möchte, dann entspannt mich das nicht, sondern stresst mich. Und dann hat die Mode nicht mehr das, was sie für mich haben soll, nämlich etwas Schönes, Entspannendes und Anregendes.
Aber glaubst du nicht, dass Mode, die ja auch ein bisschen immer die Gesellschaft oder zumindest den Zeitgeist reflektiert, automatisch auch politisch ist und auch politisch sein darf?
Ja, selbstverständlich. Message-Dressing, selbstverständlich. Schauen wir uns doch zum Beispiel an, jetzt recently bei der Inauguration von Trump. Ja, weißt du, in der ersten Amtszeit hat man ja Melania krass gedammt und wie furchtbar, man hat nur schlimme Sachen gefunden. Und jetzt sind die Damen einfach viel besser vorbereitet, das muss man ganz ehrlich sagen. Also vielleicht, weil man es nicht weiß, Anna Wintour hat natürlich von Hillary bis Michelle Obama bis Dr. Jill Biden alle demokratischen Damen beraten und ausgestattet und helfen lassen. Und Melania hat sie nicht aufs Cover gepackt, obwohl die ja auch die Präsidentengattin war. Über die lacht nicht, hat die jeder gelacht. Lady. Sie war die First Lady und das war schon so ein bisschen ein Tabubruch. Und es ist doch einfach wirklich eine schöne Frau. Also ich finde sie schön, ja, ob die jetzt klug ist oder nicht, aber es ist jetzt eine schöne Frau. Und man kann auch vom Trump halten, was man will. Aber die Frau ist schön, die hat einen guten Geschmack, finde ich zumindest. Und die Tochter, die Ivanka, ist auch schön und klug ist sie außerdem, weil was hat sie sich gedacht? Ich renne jetzt nicht mehr ins Messer, sondern was hatte sie an? Natürlich Couture-Kleider aus den Archiven von Dior. Also Dinge, mit denen du über der Diskussionslinie stehst. Da kann keiner etwas Negatives sagen und sie hat es nicht nur kopiert, sie hat sich von der Familie Arnault, der Inhaberfamilie von Dior, genehmigen lassen, dass sie diese Roben von Monsieur Dior im Couture-Atelier nachschneidern lässt. Also das Ballkleid war von Givenchy, gehört aber auch zu Arnault, also war genehmigt. Und insofern konnte man darüber nicht diskutieren. Und die Message war, ich bin nicht politisch, sondern es ist nur ästhetisch, meine Message. Und das fand ich wunderschön.
Also ich hatte schon meinen Spaß daran, als ich gesehen habe, wie er nicht an Melanias Wange rankam, als er ihr ein Küsschen geben wollte.
Der Hut.
Ich fand schon, der hat auch eine gewisse Mechanik gehabt.
Vielleicht wollte sie das auch, ja. Sie trägt ja öfter Hüte. Und also man wird sehen, ob die jetzt diesmal auf dem Cover landet. Ich bin total gespannt. Und viele andere sind es, glaube ich, mit mir. Oder ich bin die Einzige, die das nur, weißt du, ich hatte ja die Bildkolumne, ja. Und dann war die Annalena Baerbock, war in ihrer Anfangszeit oft ein bisschen unglücklich angezogen, das muss man sagen. Die hatte bei Anne Will hatte sie so ein Blumenflatterkleid an und das habe ich natürlich geschrieben, dass es aussieht wie ein Fähnchen im Wind, passt natürlich Blumenwiese zu den Grünen, aber wenn sie eine seriöse Außenministerin werden will, müsste sie das ein bisschen, und das hat sie dann auch geändert. Also das war auch ein Message-Dressing, was sie anhatte, aber es war die falsche Message, ja. Oder Robert Habeck mit dem schicken Norweger-Pullover in Schlüzil, ja, war natürlich schon super cool, was er anhatte. Aber die Message hätte natürlich sein sollen, ich bin mega lässig. Aber als dann der Mob vor ihm stand mit den verrückten Bauern, ja, war dann auch wieder irgendwie, und ich bin froh, dass dieses Message-Dressing jetzt offensichtlich ein Ende gefunden hat. Man kann sich wieder einfach nur schön anziehen.
Ich meine, ich kann mich entsinnen, dass auch bei Angela Merkel es ja so eine Transformation gab. Die hatte dann am Ende immer ihre unifarbenen Anzüge an, die wirklich, wo man sagen könnte, das ist ein Merkel-Anzug. So als ob sie eine eigene Marke damit definiert hatte.
Ja, das war sehr klug. Warum hat sie das gemacht? Sie hatte einmal, ich glaube in Bayreuth, ein Abendkleid, was zu tief dekolletiert war. Dann hat jeder drüber diskutiert und gesprochen und gelästert auch. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich eine Kanzleruniform zugelegt. Sie hatte immer den gleichen Blazer, Dreiknopf und immer die gleichen Hosen, sodass man hat sie nur als Kanzlerin wahrgenommen und nicht mehr als Frau. Man hat die Position gesehen und das fand ich sehr klug.
Werden Frauen mehr definiert nach dem, was sie anhaben, als Männer?
Ja, na klar. Aber das kann ja auch ein Vorteil sein.
Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber in früheren Zeiten war es ja so, dass die Frauen natürlich auch danach bewertet worden sind, ob sie schön sind, ob sie schöne Haare haben, nett lächeln. Das war halt jetzt wichtiger vielleicht wie die Klugheit. Heute ist es ja Gott sei Dank anders. Aber da hat sich sowieso einiges getan. So in den 80er Jahren in meiner Sozialisation mussten Businessfrauen ja diese Powerkostüme tragen und haben dann so maskuline Elemente ja kopiert. Ja, die breiten Schultern, das ist ja ein Mann. Wir Frauen haben ja keine breiten Schultern, wir haben einen schönen Busen und eine schmale Taille und Hüften. Und heutzutage finde ich das schön, dass die Frauen ihre Weiblichkeit unterstreichen und eben nicht mehr die Männer nachahmen mit dieser Y-Silhouette, sondern ihr X, ja, schmale Taille und Hüften zeigen. Das finde ich das Zeichen von vollendeter Emanzipation, dass man heutzutage so rumlaufen kann und keiner kann was sagen.
Kannst du es verstehen, dass es dann auch immer wieder auch kritische Stimmen gibt, die dann sagen, ja, das ist doch alles total oberflächlich, diese ganze Mode und das Äußere und es kommt auch auf ganz andere Werte an? Oder sagst du, das eine verdient genauso Berechtigung wie das andere?
Ja, Design talks again and again. Und natürlich kann ich mich als Frau, gerade als Frau, auch dadurch abheben, indem ich anders aussehe. Wenn ich jetzt nicht mit Schönheit wenn ich nicht mit Schönheit beschenkt wurde vom lieben Gott, dann kann ich mich vielleicht so anziehen, dass ich raussteche. Schau, wenn, sagen wir mal, bei den G7-Treffen, ja, das sehen doch alle gleich aus, die Männer immer in den dunklen Anzügen, aber als Frau, ja, wenn ich da ein schönes, helles Kleid anhabe, dann steche ich optisch hervor. Das ist doch super, da kann doch keiner, ja, es ist vielleicht Oberfläche, aber trotzdem, ich werde dann eher gesehen und das kann ja meiner Karriere und meinem Leben vorteilhaft sein.
Geht praktisch auch um Wahrnehmung im selben Augenblick.
Es geht um Wahrnehmung und um Selbstdarstellung. Kann ja, jeder steht ja morgens vor seinem Kleiderschrank und denkt sich, was soll ich jetzt anziehen? Aber es ist immer eine Message, was man anhat.
Lass uns mal ein bisschen über dich sprechen. Also, schön, dass wir uns überhaupt nicht verplappern, ne? Erzähl mir doch mal, das Schöne ist, wir kennen uns ja auch ein paar Jahre.
Ja, sehr, sehr ein paar Jahre.
Und haben uns aber auch lange nicht gesehen, deswegen freue ich mich besonders, dass du heute hier bist. Sag mal, erzähl mir mal, wo kommst du eigentlich her? Wo bist du aufgewachsen?
Ich komme aus einer kleinen, einer der ältesten Städte Deutschlands. Ich komme aus Speyer am Rhein, das ist in Rheinland-Pfalz. Ich habe eine ganz schöne Kindheit, sehr unbeschwert dort verbracht, hatte furchtbar viele Hobbys, Skifahren natürlich, Ballett, Hockey, Reiten, also alles, was man so da als Jugendliche gemacht hat und ging da auch ganz normal zur Schule, Grundschule, Gymnasium und habe zwei Geschwister und meine Eltern sind glücklich verheiratet. Ich komme aus so einer, aus einer guten Familie sozusagen. Wir sind jetzt noch ganz eng alle miteinander.
Was machen deine Eltern oder was haben sie gemacht?
Meine Eltern sind noch berufstätig, beide. Wir haben eine Firma. Mein Vater fährt jeden Morgen noch um 9 ins Geschäft. Also mein Bruder hat die Firma mittlerweile übernommen, aber mein Vater fährt da immer noch gerne hin und meine Mutter ist 87 geworden und geht noch jeden Nachmittag, zieht sie sich schön an und geht dann ins Büro und trinkt mit dem Büroleiter eine Tasse Kaffee und meistens bringt sie dann ein Stück Kuchen mit und dann macht sie noch irgendwelche Überweisungen und es geht ihr richtig gut dabei und ich finde es großartig und sie wird gebraucht und sie wird gesehen und es hält sie jung und am Leben.
Was ist das für eine Firma?
Stahlbau. Wir haben mein Bruder baut wahnsinnig schicke, ja, Hallen, aber sehr schöne Hallen. Das ästhetische Gefühl liegt bei uns in der Familie.
Sind deine Geschwister älter oder jünger als du?
Nein, die sind beide jünger wie ich.
Also du warst diejenige, die dann auch auf beide aufpassen musste? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich musste vor allen Dingen auf meine kleine Schwester aufpassen. Das war eine wilde Hummel. Mein Bruder und ich, wir waren so die Braven. Ja, wir haben immer alles so AAA-1 erledigt. Und meine Schwester, die stand schon mal am Tennisplatz. Oh Gott. Und hat so den Freunden von meinen Eltern gerufen, ihr Scheißbonzen.
Also sie hat nicht gespielt, sondern die stand
ja,
am Rand vom
gespielt
Tennisplatz.
Hat die auch. Ja, ja, sehr gut sogar. Aber das war, die war so ein bisschen eine Rebellin, ja. Das fand sie dann. Ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Und warst du das auch? Oder hattet ihr das beide so mal so ein Spleen oder so eine Phase?
Nee, ich war eigentlich nie eine Rebellin. Als ich dann hier zum Studium kam, hatte ich mal so eine kurze Punkerphase. Und dann hatte ich auch einen Boyfriend, der kam so ein bisschen aus der Branche. Und dann sind wir zu den Dead Kennedys aufs Konzert und dann war das dann auch wieder vorbei mit der Punkerphase, weil ich so dachte, das ist doch nicht ganz so mein Lebenskonzept, ja.
Aber Vivian Westwood war dann wahrscheinlich jemand, die du
natürlich, Malcolm McLaren, oh, große Idole, natürlich. Und nach London musste man auch immer pilgern und sich die neuesten Klamotten. Aber mich hat dann vielleicht doch mehr, ja, wie du vorhin gesagt hast, die Oberfläche interessiert, die Musik natürlich auch, aber ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, so ein alternatives Lebenskonzept für mich selber zu verwirklichen. Ich habe ja Theaterwissenschaften dann studiert, ja. Und in den 80er Jahren, das war wirklich oh mein Gott, das war schon sehr alternativ alles, ja. Und auch das, also ich hätte mich das einfach nicht getraut, so loszulassen. Ich wusste schon immer, glaube ich, dass ich eher ein normales Leben führen will. So, ja.
Wie warst du in der Schule? Warst du eine gute Schülerin?
Ja, ich war ganz gut in der Schule. Aber jetzt, ich war nicht die Klassenbeste, war auch keine Streberin, aber ich war gut in der Schule. Außer in Mathe, da war ich eine Niete. Aber in Mathe war ich die totale. Im Studium war ich dann ganz gut in Mathe, war sogar sehr gut. Aber da hatten wir Statistik, das hat mich interessiert. Aber in Mathe war ich die Vollkatastrophe. Da hatte ich dann immer auch eine dunkelrote 4-.
Wer waren denn die Personen, als du jung warst, die dich nach deinem Dafürhalten geprägt haben? Dodo haben wir also eben schon erfahren.
Die Dodo,
aber,
ja.
Aber gab es andere Personen, die so einen Einfluss auf dich genommen haben, die dich geprägt haben, die in deiner Erinnerung sind?
Also auf jeden Fall meine Ballettlehrerinnen, die Karin Wagner und die Hildegard Sternberger.
Warum?
Weil dieses eiserne Disziplin, lächeln, auch wenn es schwer fällt, Haltung bewahren. Und das habe ich im Ballett gelernt und da bin ich sehr dankbar. Und das hat mir auch später im Leben, ja, ich hatte ja nicht nur Ups, man hat auch viele Downs und bin auch schon ein paar Mal entlassen worden und so Situationen bist du ganz froh, wenn du das so drauf hast. Du gehst auf die Bühne, zack. Und dann performt man und das hat man im Ballett eben gelernt, diese eisern, beinharte Disziplin, auch wenn du in den Spitzenschuhen blutest, dann erst recht nochmal hoch und das Bein nochmal mehr dehnen. Und dann dieses gute Gefühl, wenn du dich gezwungen hast und dann hat es auch geklappt, ja, das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Heute zum Beispiel, mache jetzt natürlich leider lange kein Ballett mehr, aber ich gehe noch sehr regelmäßig morgens zum Dauerlauf, zum Jogging. Und es ist natürlich auch nicht immer schön, wenn es draußen furchtbar kalt ist oder es schneit oder es windet. Aber ich weiß eben durch diese Disziplin von früher, wenn ich dann zurückkomme, dann freue ich mich so, dass ich mich gezwungen habe, ja, dass mein ganzer Tag gut beginnt.
Wie wichtig war und ist denn Disziplin in deinem beruflichen Leben?
Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, dass du, man stellt sich das vielleicht von außen auch so glamourös alles vor. Ach, die Chefredakteurin in Paris, in New York, in Mailand. Aber das sind natürlich 18-Stunden-Tage. Und du hast jede Stunde oder halbe Stunde hast du neue Leute, auf die du dich komplett einstellen musst. Für jeden brauchst du deine Aufmerksamkeit. Du musst wach sein, du musst performen, du musst gut gelaunt sein, von dir, deinem Heft dann zu überzeugen. Und das hilft einem natürlich enorm, ja. Jetzt im Übrigen auch, das ist ja, mein Leben hat sich ja nicht so groß geändert. Früher gab es das Heft, jetzt gibt es mein Instagram, ja. Aber natürlich muss man auch oft diszipliniert bei Wind und Wetter dann dastehen und sagen, auch wenn ich jetzt keinen Bock habe, ja, oder es ist zu früh oder so spät und ich bin so müde und dann machst du es halt trotzdem. Ist doch bei dir genauso, oder?
Ja, klar.
Denkst du nicht auch, dass Disziplin ist so ein bisschen was Unterschätztes heutzutage?
Oh ja, das ist ein Begriff, den man fast nicht benutzen darf. Manchmal habe ich den Eindruck. Ich gehe sogar noch ein bisschen anachronistischer meiner Wortwahl aus. Fleiß. Fleiß ist so ein Wort, das benutzt man kaum noch.
Ja.
Und dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Dranbleiben, diese Konsequenz zu zeigen, gerade dann, wenn es nicht einfach ist, eine charakterliche Stärke ist. Und dir, wie du es gerade gesagt hast, gerade dann, wenn es eng wird oder wenn es schwierig ist, unheimlich helfen kann.
Ja, du musst halt lernen, um an die Spitze zu kommen, musst du lernen, mit Niederlagen fertig zu werden. Und auch das habe ich vom Ballett gelernt. Im Ballett sind ja nur die Besten kritisiert worden, weil nur die Besten, das klingt jetzt furchtbar, es wert waren, ausgebildet zu werden, weil im Ballett werden ja nur die Besten haben die Chance, vorne in der ersten Reihe zu stehen. Und das hat mir so geholfen, dass ich Kritik nicht als was Negatives gesehen habe, sondern als was Positives. Also wenn du mir heute eine Kritik sagst, guck mal, deine Zähne sind schief oder dein Haar oder whatever, dann denke ich, oh, denk drüber nach, vielleicht kannst du es wirklich verbessern, weil dann habe ich mich verbessert. Also ich glaube, das ist was Gutes, wenn man Kritik nicht zu persönlich nimmt, sondern einfach draus lernt, dass du sozusagen ein lernendes System wirst.
Wie stark hast du denn das Ballett? Wie war denn deine Ballettkarriere?
Katastrophal. Ich war total krass. Ich hatte einfach nicht das Talent. Ich war furchtbar fleißig und ehrgeizig, aber ich hatte halt einfach, beim Ballett kommt es dann eben auch auf so, ich hatte auch die künstlerische, war alles gut, aber ich hatte nicht das körperliche Talent. Ich habe es einfach nicht gehabt. Da habe ich furchtbar viel geweint des Nächten. Das wird nichts mehr. Und ich habe natürlich beim Royal Ballet diese ganzen Prüfungen, aber ich war einfach nicht begabt genug. Und dann habe ich es dann auch irgendwann sein lassen.
Im Vorgespräch hattest du mir erzählt, dass dein Vater eine besondere Beziehung zu Brigitte Bardot hatte. Das musst du mir ein bisschen erläutern.
Ja, mein Vater hatte eine Obsession mit Brigitte Bardot. Das war damals die schönste Frau der Welt. Und meine Mutter fand die auch toll, ja, und dann, und wir waren in den Sommerferien, waren wir immer nicht in Saint-Tropez, sondern in Port-Grimaud. Das ist der etwas unklamourösere Ort direkt daneben. Und wir hatten
danach
auch,
kommt Cavalier, ne?
Wie, genau, vor Saint-Maxime aber. Und dann hatten wir immer unser Boot dabei. Ja, wir haben jetzt auch kein großes Boot, es war nur ein kleines Boot, aber immerhin, es war ein Motorboot, mit dem man auch Wasserski fahren konnte. Auf jeden Fall haben wir uns dann immer zu Brigitte Bardot, sind wir immer den Golf entlang gefahren und haben uns da vor das Anwesen von der Bardot gelegt, weil mein Vater immer hoffte, dass die Brigitte Bardot eines Tages dann rausmarschiert und vielleicht winkt. Es war nicht einmal der Fall, aber...
Er hat euch zum Stalken benutzt praktisch.
Er hat uns zum Stalken benutzt und das finden wir immer. Aber es war auch schön, da zu liegen und da zu schwimmen, Wasserski zu fahren und so weiter. Aber ja, das sind Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen, ja.
Schön.
Ja. Wir haben immer schöne Urlaube gemacht und das hat sich bis heute, glaube ich, bei mir gehalten, dass ich gerne schön in Urlaub fahre.
Es gibt auch diese beliebte Partyübung. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich heute zurufen? Das übernehme ich direkt, Wolli, und frag dich, erinner dich mal an dein 13-jähriges Ich. Wie warst du damals? Was würdest du als gute Freundin dir selbst sagen wollen?
Ich glaube, ich würde mir sagen, mach's ganz genauso weiter. Ich glaube, ich habe in meinem Leben ganz viele Fehler gemacht. Die waren mehr so politischer Art. Aber ich würde die, glaube ich, heute wieder ganz genauso machen, weil ich glaube, weißt du, du handelst so, weil du nicht anders kannst. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du im falschen Moment das Falsche sagst. Dann ist es nämlich nicht der falsche Moment, sondern es ist genau der richtige Moment. Ja, ich bin schon zweimal gekündigt worden, weil ich frech geworden bin.
Wo bist du gekündigt worden?
Ich war mal bei einem Radiosender. Es war ganz in der Anfangszeit vom Radio. Und dann habe ich irgendwie 900 Mark oder so verdient. Im Monat war viel zu wenig. Und der Geschäftsführer hat mir versprochen, du kriegst eine Gehaltserhöhung. Habe ich natürlich geglaubt, ja. Und dann habe ich gewartet und gewartet und nach irgendwie 2 Monaten kam und hat gesagt, ja, du kriegst jetzt doch keine Gehaltserhöhung. Er sagt, wie bitte? Wissen Sie was? Sie sind eine rückgratlose Amöbe. Und das war natürlich vor versammelter Mannschaft nicht so glücklich. Und einen Tag später hat er mich dann reinzitiert und entlassen. Das war damals halt auch möglich, wegen Frechheit entlassen zu werden. Ich weiß gar nicht, ob es so ging. Aber im Endeffekt habe ich das nicht bereut, dass ich das gesagt habe, weil... Ich habe so empfunden, der war auch eine rückgratlose Amöbe. Du kannst doch nicht einer kleinen Praktikantin ja das Blau vom Himmel runter versprechen und da nicht halten. Also ich fand das nicht nett und ich habe das später auch mal nicht so gehalten. Weil wenn man was verspricht, gerade den jungen Leuten, die in den Beruf kommen, ich finde nicht fair, dass man denen Dinge verspricht, die man nicht halten kann. Ich finde es besser zu sagen, hey, du machst den Job gut, aber dein Talent reicht nicht aus. Schau doch mal, ob du nicht in das und das Feld dich noch mal ein bisschen ausprobieren möchtest. Da finde ich, ist man als junger Mensch besser damit bedient, als wenn man sagt, ja, du bist total super, ja, komm jetzt erstmal, arbeit für wenig Geld hier 3 Jahre und hinterher sagt man, Ella Beige, ist ja nix, ja. Das finde ich eher gemein.
Aber ich finde, das gilt grundsätzlich, dass man nichts versprechen soll, was man nicht halten kann. Das ist Verbindlichkeit.
Ach Peter, was glaubst du, was mir alles versprochen worden ist? Ach Gott, also das ist ja im Berufsleben heutzutage, gerade in der Mode und Beauty-Branche, da werden dir die Sachen vom Himmel runter versprochen, ja Pustekuchen, ja. Ach.
Die Modebranche, wenn man sie jetzt mal so betrachtet, diese Bubble.
Ja.
Die steht ja jetzt nicht völlig umsonst unter dem Verdacht, dass sie vielleicht manchmal ein bisschen oberflächlich ist und dass viel Schein ist oder so. Ist das schon was Spezifisches? Gehört es zum Spiel dazu? Oder sagst du, nee, stimmt überhaupt nicht?
Also erstmal muss ich sagen, Modebranche ist oberflächlich. Mode ist eines der größten Businesses weltweit. Also das ist ein Riesenwirtschaftsfaktor. Und deswegen möchte ich da mal darauf hinweisen, dass Leute, die sagen, oh, Mode, ja, dann guck dir mal die Umsatzzahlen von den großen Konzernen an. So, das ist das eine. Und das andere, natürlich ist die Modebranche speziell, aber es ist eben auch eine Branche, wo sehr viele Kreative arbeiten, wo du eben auch als die sehr diverse auch ist, was ich super finde. Und die war schon diverse, bevor es das Wort überhaupt gab. Ja, das ist ein Tummelbecken von großen Egos, von großen Verrückten, aber auch von großen Leistungen. Und das hat mich eben auch immer fasziniert. Deswegen, also die ganzen Vorurteile, die man von der Modebranche hat, die stimmen. Und trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, hey, also, wenn du es durchhältst, dann versuch's, ja.
Mode hat ja auch ein bisschen was mit Kunst zu tun.
Schon, ja.
Das Kreieren. Also wenn es überhaupt einen Beruf des Kreierens gibt, dann würde man wahrscheinlich in der Mode immer ganz gut aufgehoben sein. Des Erschaffens.
Hundertprozentig, und zwar auf verschiedensten Ebenen. Das ist ja von Redakteuren, von Geschichten erzählen, von Schreiben, von Mode machen auch, Modestylen auch. Also da gibt's ja die vielfältigsten Berufszweige sozusagen in meiner Branche.
Wie wichtig ist das Vitamin B? Was würdest du sagen in dieser Branche?
Also Vitamin B ist am Anfang nicht schädlich, weil du dann in einen Job reinkommst, zack. Aber du musst den Job dann eben auch ausfüllen. Du musst dann natürlich auch performen. Und wenn du eine Null bist und bist auf einer tollen Position, die nicht ausfüllst, dann nützt es dir auch nichts. Dadurch, dass es ja heutzutage die Influencer gibt, das ist eine ganz schöne Gegenbewegung vielleicht zu den Redakteuren, weil als Redakteur musstest du ja eine ganz harte Schule durchmachen. Da musst du erstmal in der Kleiderkammer anfangen. Das hat dann 2 Jahre, musstest du da assistieren. Dann musstest du bei den Shootings erstmal morgens um 5 die Sachen bügeln und so weiter und so fort. Und du musstest dich lang hocharbeiten. Die berühmten Stylisten, die jetzt in den ersten Reihen sitzen, die sind ja alle weit über 50. Das sind ja keine jungen Influencer. Und das ist das Gute oder das Gerechte, wie man will, im Leben, wenn du heutzutage denkst, hey, brauche ich alles nicht, aber ich habe eine Stimme, ich habe ein tolles Talent und dann werde ich Influencerin und style das alles zusammen und habe dann irgendwie ein paar hunderttausend Follower und dann bin ich auch erfolgreich. Also man muss heutzutage gar nicht mehr diese harte Schule machen, um auch erfolgreich zu sein.
Du hattest vorhin erwähnt, dass du noch ein zweites Mal gefeuert worden bist.
Ich bin 3-mal gefeuert
worden. 3-mal, okay. Ja. Schieß los. Die Geschichten, die ich am meisten.
Ich bin 3-mal gefeuert worden. Ja, einmal im Schwabinger Partyshop. Da habe ich immer am Samstag gearbeitet. Ja, damit mal einmal in der Woche wollte ich unbedingt gerne ausgehen. Ich war so ein bisschen, meine Eltern haben mich relativ kurz gehalten mit dem ganzen Geld. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, wurscht, ja, verdiene ich mir halt was dazu. Und das war dann immer Samstag irgendwie von 9 bis 2 und dann sind mal hinterher wie hieß das, in die Reitschule, ins Café, und da konnte man dann immer irgendwie diese Schneckennudeln, die waren so wahnsinnig teuer, und ein Milchkaffee, das war das Hipste vom Hipsten, zu sich nehmen. Das habe ich dann auch immer gerne investiert, das Geld, und habe so getan, oh, rich kid, ja. Es war aber aus dem Schwabinger Partyshop verdient, oh Gott, ganz bitter, aber naja. Und dann...
Warum bist du dann dort rausgeschmissen worden?
Ich war, glaube ich, auch frech zum Inhaber.
Was wieder so ein Amöbenspruch?
Ja, war irgendwie wieder so ein Amöbenspruch. Ja, und das dritte Mal war ja die große Trennung, als ich bei der Insta rausgeflogen bin. Und es ist ja wie wenn du, wenn dein Freund mit dir Schluss macht, ja, dann gibt's die Frauen, die sagen, ja, Schatz, warum und weshalb und wieso? Und ich bin da nicht der Typ, ich bin da eher der Typ, aha, dann ist es so, aber ich muss mich jetzt dann nicht noch kleiner machen lassen, als ich ohnehin dann schon denke, dass ich bin, weil dann, finde ich, bewahre ich lieber die Contenance und gehe dann aus der Situation, und 10 Jahre später ist eh alles wieder ganz anders.
Also oder? Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
Natürlich. Mhm. Ja, bin ich der Meinung, deswegen ich... war auch nie so der Typ, so diese Trennungsgespräche führen und dieses ewige Ausdiskutieren. Oh Gott, das macht einem doch nur verrückt, oder? Das tut mir auch immer so leid, wenn Freundinnen, habe ich ja immer noch in dem Alter, wo es dann zu Trennungen kommt, wo man einfach nur sagen kann, hört dir nicht an, was der Typ zu sagen hat, wenn er dich verlässt, ja? Weil es verletzt dich nur, es verletzt dich ohnehin, ja? Aber schaffe es, dass du einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr Abstand hältst, weil nach einem Jahr ist eh wieder alles ganz anders. Und du bist in der Pole-Position und dir geht's wieder gut und ihm vielleicht nicht.
Du hattest Theaterwissenschaften studiert.
Ja.
Warum?
Ja, ich dachte mir halt damals... Also ich wollte halt jetzt nicht so furchtbar viel arbeiten im Leben und dachte mir, ich heirate halt irgendwie. Und dann könnte ich vielleicht so Theaterkritiken so halbtags schreiben, so ein bisschen am Abend schön ins Theater gehen, und habe mir so ein glamouröses Leben vorgestellt. Das glamouröse Leben habe ich bekommen, aber mit dem Halbtagsarbeiten hat es nicht so hingehauen. Aber das war so, das habe ich mir so toll vorgestellt. Außerdem habe ich als Jugendliche, war ich in der Theater AG und dachte mir, ja, das hat sich halt alles so gut angehört, ja. Das Studium an sich war überhaupt nicht meins. Meine Kommilitonen, das war einfach ein ganz anderer Schlagmensch. Das war einfach nicht meins.
Und welche Nebenfächer hattest du?
Ich hatte Kommunikationswissenschaften und Werbepsychologie, und das hat mich interessiert. Mich hat auch das Wissenschaftliche interessiert, und ich hatte auch, ehrlicherweise dachte ich an eine Promotion, und ich hatte einen sehr netten Professor, mit dem ich ein super Verhältnis hatte und der auch gerne wollte, dass ich promoviere. Und dann musste ich vor seinem Studentenzimmer warten, und da war ein Aushang Praktikanten gesucht. Von einem neuen Radiosender. Und dann dachte ich mir, ach, hast du eh gerade Semesterferien, mach das doch mal, ja, bis mit der Promotion losgeht. Und dann habe ich da halt angefangen, war nach einer Woche fest angestellt und habe nie mehr promoviert.
War das dann der Sender, wo du rausgeschmissen worden bist?
Ja, genau. Die rückgratlose Amöbe. Mein Chef.
Okay.
Wenn der es gewusst hätte, was
aber
er sich
da... Aber wie geht's dann weiter?
Und dann war ich ja bei der Avantgarde. Du
musst ein bisschen erklären, was die Avantgarde war.
Das war eine Modemesse für Nachwuchsdesigner. Und zwar, es war eine Messe, wo auch das Publikum teilnehmen konnte. Also da konnte man ganz normal Eintritt zahlen und konnte dann auch was kaufen sogar.
Ach, die Avantgarde-Veranstaltung meintest du?
Okay. Ja, das
weil es ja auch eine Agentur gibt, die Avantgarde.
Ja, später ist eine Agentur draus geworden. Ganz erfolgreiche Veranstaltung. Aber angefangen hat es eben als kleine Modemesse eben für den Endverbraucher mit jungen Modetalenten aus ganz Europa.
Weiß
und
genau.
Da bin ich dann immer rumgefahren mit der Petzl, mit der Petra, und hab mir junge Designer angeguckt und hab gesagt, Mensch, kommt doch nach München, wir haben hier Ausstellung. Dann habe ich auch gleichzeitig noch die Pressearbeit gemacht, und das habe ich so 2 Jahre gemacht, und dann kam die L.
Das war der erste Teil von Lebenslauf unzensiert mit Fashion-Ikone Annette Weber. In Teil 2 erzählt sie uns von ihrem Aufstieg zur Chefredakteurin der InStyle und ihrer zweiten Karriere als Mode-Influencerin. Ihr merkt also, dranbleiben lohnt sich. Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.